herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönicke und wir gucken heute auf Ungleichheit und darauf, warum und wie Ungleichheit manchmal schon in der Kita beginnt oder auch systematisch stattfindet oder zumindest nicht ausgeräumt wird. Meine Gäste heute für dieses Thema sind Dr. Mohini Lokande. Sie ist Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin des Bereichs Forschung beim Sachverständigenrat für Integration und Migration in Berlin. Sie forscht unter anderem zu der Frage, wie unser Bildungssystem aufgestellt sein muss, damit Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer Herkunft gleichermaßen Zugang zu guter Bildung erhalten. Also genau das Thema unserer heutigen Sendung. Und hierzu hat sie sich auch mit der Rolle von Kindertageseinrichtungen befasst. Hallo Frau Lokande.
Guten Morgen.
Und für alle, die sich fragen, was ist denn der Sachverständigenrat für Integration und Migration? Das ist tatsächlich ein von der Bundesregierung gefördertes, unabhängiges Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung. Das heißt, Sie beraten direkt PolitikerInnen und Politiker, richtig?
Genau, also es ist so, dass wir wissenschaftliche Forschung machen oder eben die bestehende wissenschaftliche Forschung aufarbeiten und diese der Öffentlichkeit und Menschen zur Verfügung stellen, die in der Politik, in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und eben alle, die sich dafür interessieren, um eben sachliche Informationen zu den Bereichen Migration, Integration, ja, zur Verfügung zu stellen, auf denen andere eben Entscheidungen treffen können.
Das klingt ganz wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass die dann auch gute Entscheidungen auf der Basis ihrer wissenschaftlichen Arbeit treffen. Und mein zweiter Gast heute ist Maria Lingens. Sie ist Fachreferentin für die AWO und als Fachreferentin vertritt Frau Lingens die AWO in Berlin bei allen möglichen Fragen rund um den Bereich Kita, Ganztagsbetreuung und Familienpolitik hier auf Landesebene. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung und auch verschiedenen FachpolitikerInnen. Die Themen der Facharbeitsgruppen und Rahmenvereinbarungen beinhalten zum Beispiel Finanzierung, Rahmenbedingungen für Qualitätsfragen in Kitas, auch im Ganztags von Schulen und auch was Familienangebote angeht. Hallo Frau Lingens.
Ja, hallo, guten Morgen.
Versuchen wir doch mal, einen kleinen kurzen Problemaufriss hier zu machen. Ungleichheit schon in der Kita. Wo beginnt das? Also ja, wie findet das statt? Was bedeutet Ungleichheit in der Kita, Frau Lingens oder auch Frau Lokande? Fangen wir mal bei Frau Lokande an.
Na, Ungleichheit beginnt bereits beim Zugang. Ungleichheit beginnt damit, mit der Frage, welches Kind bekommt überhaupt Zugang zur Kindertagesbetreuung? Wer bekommt überhaupt einen Kinderbetreuungsplatz in einer Kita oder in der Kindertagespflege? Und da wissen wir inzwischen aus vielen Studien, dass die Verteilung der Betreuungsplätze nicht immer gleichberechtigt verläuft, nämlich dass Kinder zum Beispiel mit Zuwanderungsgeschichte oder Kinder aus sozial benachteiligten Familien größere Schwierigkeiten haben, einen Betreuungsplatz zu finden. Und die Lücke ist groß und sie wird auch nicht kleiner. Sie läuft im frühkindlichen Bereich, also im U3-Bereich ist es so, dass die Lücke zum Beispiel zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund 20 Prozentpunkte betrifft. Ein Kind ohne einen Migrationshintergrund hat doppelt so hohe Chancen, einen Betreuungsplatz zu bekommen, als ein Kind mit einem Migrationshintergrund. Aber auch im Bereich der 3- bis 6-Jährigen ist die Lücke sehr hoch und sie ist in den vergangenen 5 Jahren sogar weiter immer größer geworden. Sie ist nicht, wie man es sich wünschen oder erwarten würde, kleiner geworden, sondern genau im Gegenteil. Insofern haben wir schon ein großes Problem bereits beim Zugang zur Kindertagesbetreuung und diese Ungleichheit setzt sich dann mit der Zeit auch immer weiter fort.
Mm. Jetzt haben wir gerade gesagt, benachteiligte Familien oder benachteiligte Kinder, Migrationshintergrund kann eine Ursache oder ein Hintergrund sein, der zu Benachteiligung führt. Gibt es noch andere, Frau Lingens?
Ja, es gibt ganz schlicht, also Familien mit wenig Geld, ich sage es jetzt einfach mal so, sind ja darauf angewiesen, dass sie wirklich eine Kita haben, wo ihnen nicht jeden Tag Fahrkosten entstehen zum Beispiel. Und das schränkt ja dann auch den Radius der Kita sehr ein. Und dann sind sie sehr darauf angewiesen, dass dann auch die Kita dass es um die Ecke, also in Anführungsstrichen, in ihrer Nähe eine Kita gibt. Erstens. Und zweitens fokussieren sie sich auf diese. Und das sind eben dann nicht die Eltern, die sich bei 20 Kitas bewerben und die dann auch in regelmäßigen Abständen abklappern können, ja, sondern das sind Eltern, die sind darauf angewiesen, dass sie wirklich eine wohnortnahe Einrichtung finden. Und da hatten wir Frau Lokander hat die letzten 5 Jahre genannt. Ich bleibe mal dabei. Da hatten wir zum Beispiel hier in Berlin einen sehr großen Geburtenanstieg. Und der Ausbau der Kita-Plätze, obwohl er erfolgt ist, konnte aber in diesem Ausmaß gar nicht mithalten. Und das hat dann dazu geführt, dass eben dieser Mangel an Plätzen sich noch verschärft hat. Und wirklich die Eltern, die fit genug sind, sich in vielen Kitas zu bewerben oder auch, wenn sie wohnortnah keine finden, in der Nähe der Arbeitsstätte dann eine Kita suchen können und so weiter. Also die Eltern haben dann auch leichter ihren Platz gefunden, trotz des Mangels. Und die anderen sind ein Stück weit auf der Strecke geblieben. Das muss man leider so sagen. Und ich bin sehr froh, dass sich die Situation jetzt wieder ein bisschen verändert. Der Geburtenanstieg ist so zurückgegangen. Es gibt sogar Regionen jetzt wieder in Berlin, wo Kitas Eltern wieder suchen. Und das ist natürlich auch eine Chance, jetzt diese Situation zu nutzen und auch den Fokus nochmal auf den Zugang für Familien zu legen, die nicht diese vielen Ressourcen haben und dafür zu sorgen, dass eben auch Familien leichter wieder in die Kita kommen, die das in den letzten Jahren nicht so gut geschafft haben. Das heißt aber nicht, dass sie überhaupt nie in der Kita waren, aber oft viel zu spät, also mit 4 Jahren oder mit 5 Jahren, was dann auch eigentlich gar nicht mehr aufgeholt werden kann. Also diese Umstellung, in einer Kindergruppe zu leben oder ne, so einer unter vielen zu sein, sich da in dieser Kindergemeinschaft, die man ja später in der Schule auch hat, da hat man dann die Klassengemeinschaft, ne, so zu lernen, damit umzugehen, sich darin wohlzufühlen, sich aber auch darin zu behaupten. Und das Zweite, wenn zu Hause in der Familie nicht Deutsch gesprochen wird, dann ist ja die Kita der Ort, wo die Kinder schon mal Deutsch lernen können als Umgangssprache. Und auch das kommt natürlich zu kurz, wenn die Kinder erst ein Jahr oder manchmal auch 2 Jahre vor der Einschulung in die Kita kommen. So schnell kann man das nicht aufholen.
Genau, also wir waren gerade schon so ein bisschen in den Ursachen. Woran liegt es? Also was sind die Hürden? Aber da haben Sie jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich warum ist es denn eigentlich so wichtig? Also warum ist es vielleicht auch gerade für Kinder auch aus benachteiligten Familien so wichtig, in die Kita zu gehen, Frau Lokande?
Ja, ich denke, dass Frau Lingens ganz, ganz, ganz wichtige Punkte bereits genannt hat. Und diese Punkte werden auch durch die wissenschaftliche Studie und wissenschaftliche Literatur klar belegt. Die Kita hat natürlich ganz unterschiedliche und aber ganz entscheidende Funktionen, um Kinder fürs Leben und für die Schule eben aber auch vorzubereiten. Das sind zum einen eben die ganz klassischen Vorläuferfähigkeiten, kognitiven Vorläuferfähigkeiten, also mathematische, erste Rechenfähigkeiten, erster Umgang mit Zahlen, wie Frau Lingens gerade sagt, natürlich die sprachlichen Fähigkeiten. Gerade Kinder, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, kommen hier häufig zum ersten Mal in ihrem Leben in Berührung mit der deutschen Sprache und lernen die so, dass sie dann, wenn sie in die erste Klasse kommen, dann eben auch sprachlich gut mithalten können. Kinder werden aber auch natürlich sozioemotional gut vorbereitet. Sie lernen eben mit anderen Kindern umzugehen, sich, wie Frau Lingens gerade sagte, auch in einer Gruppe zu behaupten, auf eine sozial kompetente Art, prosozial sich zu verhalten, was sie natürlich auch fürs Leben, das möchte ich nicht nur auf die Schule beziehen, aber natürlich auch fürs Leben brauchen. Und gerade im vergangenen Jahr ist eine ganz interessante Studie des Nationalen Bildungspanels erschienen, die auch nochmal zeigte, dass gerade was die schulischen kognitiven Vorläuferfähigkeiten angeht, gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien ganz besonders und ganz stark von der Kindertagesbetreuung profitieren, deutlich mehr als alle anderen Kinder. Und gerade diese Kinder bräuchten einen, ja, ich sag mal, einen bevorzugten Zugang zur Kindertagesbetreuung, dass sie eben die Chance haben, sich gleichermaßen auf die Schule vorzubereiten. Und da reicht das letzte Kita-Jahr nicht. Das muss deutlich früher stattfinden. Ich würde allerdings gern noch meinen Fokus nochmal, wenn ich darf, nochmal leicht verschieben, denn es sind ja nicht nur die Kinder, die profitieren, sondern es sind ja die Familie insgesamt. Ja. Es sind ja auch die Eltern, die profitieren. Und das ist zum einen, dass man eben andere Eltern kennenlernt, dass man sich den Austausch mit anderen Eltern sucht, dass man vielleicht aber auch die Erzieherinnen, die Erzieher hat, gewissermaßen auch als eine Art Beratung in Bildungsfragen, dass man, wenn ich an unsere eigene Kita denke und ich dann eben beim Abgeben meines Kindes da mal fragen konnte, hier, ich komme mit der und der Situation nicht zurecht, haben Sie eine Idee, was ich machen kann? Also ne, so ganz niedrigschwellige Unterstützung auch durch die pädagogischen Fachkräfte und dann eben aber nochmal ganz besonders. Und gerade neu zugewanderte Familien, die eben noch gar keine Kontakte in Deutschland haben, die noch niemanden kennen, für die sind die Netzwerke, die sie über die Kita ausbilden können, ganz wertvoll. Wir wissen eben auch gerade, dass geflüchtete Frauen ganz besonders von der Kindertagesbetreuung profitieren, weil sie eben ermöglicht, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Sie können ihre sprachlichen Fähigkeiten ausbauen und sie schätzen ihre Arbeitsmarktchancen eben deutlich höher ein. Gerade Instrumente oder Maßnahmen wie der Jobturbo, der jetzt gerade im vergangenen Jahr initiiert wurde, kann nur funktionieren, wenn auch die Kinder in der Kindertagesbetreuung sind und die Frauen, insbesondere die Mütter, die das ja eben betrifft und die Kinderbetreuungsaufgaben übernehmen, dann überhaupt die Möglichkeit haben, sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten oder eine Arbeitsstelle anzunehmen.
Ja, Frau Lingens, wollten Sie noch ergänzen?
Ja, Frau Lokande, da kann ich Ihnen nur recht geben. Aber ich möchte es gerne noch erweitern, denn das ist wirklich, der Kita-Platz ist ja zum einen für das Kind eine gute Bildungschance, aber zum anderen bietet er ja auch Familien, die, egal ob sie schon lange hier sind oder nicht, aber die zum Beispiel in Armut leben oder alleinerziehenden Müttern die Sicherheit, überhaupt einer Erwerbsarbeit nachkommen zu können. Und deswegen ist die Kita auch als Institution so wichtig, weil sie natürlich langfristig dazu führt, dass Frauen überhaupt Arbeit aufnehmen können oder dass sie ihre Arbeit behalten können nach der Geburt eines Kindes und dass sie damit auch ja nicht in Armut fallen, in die Sozialleistungssysteme, sondern dann auch, also jetzt für ihr ganzes Berufsleben, wenn man das mal so ganz lang denkt, auch überhaupt für ihre Rentenleistungen und für eine eigene Versorgung sozusagen einstehen können. Und das funktioniert ja nur, wenn die Kinderbetreuung dann auch wirklich da ist. Wir haben ja im Gesetz den Rechtsanspruch und natürlich sind jetzt die Länder dann auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Familien diesen auch einlösen können. Der ist ja auch einklagbar, nur das nützt einer Familie in der Situation natürlich wenig, wenn es keinen Platz gibt. Aber wir haben auch gemerkt in den letzten Jahren, da wo Jugendämter eine Klage erhalten haben von Eltern, da war vieles möglich, selbst Nannys zu Hause.
Aber da sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Das ist natürlich vielleicht was vor Gericht ziehen, Klagen, was eher privilegierte Familien dann in Erwägung ziehen werden. Und ich finde es ganz gut, also wir haben jetzt schon mal drei, würde ich sagen, grob drei gute Gründe, warum Kitas für benachteiligte Familien wichtig sind. Sie halten den Rücken frei für Arbeit. Es geht auch darum, wichtige Dinge zu lernen für die Schule oder auch soziale Sachen einfach miteinander und das soziale Netzwerk. Dann gehen wir doch mal in die Ursachenforschung rein. Frau Lingens, Sie sagten schon, manchmal ist es einfach, die Kita ist zu weit weg oder andere Kitas sind zu weit weg. Deswegen fragt man gar nicht erst bei 20 anderen. Was sind noch Ursachen dafür, dass ja manche Familien eher einen Kita-Platz bekommen und das sind dann vielleicht eher die privilegierteren Familien und andere, die, wie Sie gerade sagten, es eigentlich besonders nötig hätten, eher nicht, Frau Lokande?
Es ist ein ganzer Blumenstrauß an Gründen, die da zusammenkommen und auch zusammenspielen. Neben der Frage der Nähe der Kita ist es auch natürlich eine Frage der Kosten. nicht in jedem Bundesland, nicht in jeder Kommune ist die Kita kostenlos für Eltern, so wie es jetzt aktuell in Berlin seit ich glaube 2013, 2014 ist, dass die Elternbeiträge abgeschafft wurden oder gestaffelt abgeschafft wurden. Wir haben teils sehr hohe Beiträge für die Kindertagesbetreuung. Das ist für Eltern eine Hürde. Gerade jene, die eben nicht so viel Geld verdienen. Dann ist natürlich auch die Frage, weiß ich überhaupt, wie ich an einen Kita-Platz komme? Da gibt es den sicherlich offiziellen Weg. Wenn man aber sich dann umhört und andere Eltern hört, weiß man auch, dass man sich zum Beispiel sehr früh schon auf den Weg machen muss, bei möglichst vielen Kitas anklopfen muss, wie man sich präsentiert, wie man sich vorstellt, was man von sich erzählt, sind alles Punkte, die man wissen muss, um überhaupt Chancen haben zu haben, in einer Kita aufgenommen zu werden. Also quasi Frage der Systemkenntnis. Wie gut kenne ich mich im Kita-System aus und wie gut kann ich mich präsentieren? Dann gibt es auch so Punkte, ich sage mal, die sind eher so implizit, die aber für Eltern eine Hürde sind. Also traue ich meinem Kind zu, in eine Kita zu gehen, von anderen Menschen betreut zu werden? Vertraue ich anderen Menschen, mein Kind, das Wertvollste, was ich habe, quasi gut zu betreuen? Und da wissen wir, dass viele Eltern, die neu zugewandert sind, die das deutsche Kita-System nicht kennen, natürlich Ängste haben und nicht so sicher sind, ist das Kind dort gut aufgehoben? Wird das Kind auch so erzogen, wie ich es mir wünsche? Wird das Kind ausreichend gut auf die Schule vorbereitet, so dass da eben die Ängste und das Vertrauen nicht immer da ist in die pädagogische Qualität, aber auch, ich sage mal, in die Erzieherinnen, Erzieher, das Kind gut zu betreuen. Also es braucht dann eine gewisse Diversitätssensibilität seitens der Kita, auf die Bedürfnisse dieser Eltern einzugehen, auch das pädagogische Konzept klar zu vermitteln und eben Vertrauen aufzubauen.
Und das heißt aber, es geht tatsächlich auch um Ängste dann in dem Fall zum Beispiel, den Sie jetzt gerade genannt haben, oder?
Ich glaube, dass alle Eltern sich die Kita, wo sie ihr Kind morgens abgeben und am Nachmittag oder mittags abholen, schon gut angucken, ob das Kind, gerade wenn es noch ganz klein ist und vielleicht sich noch nicht verständigen kann, gut aufgehoben ist. Und genau, und ich denke schon, dass es, oder wir wissen das eben auch aus Studien, da gibt es Ängste und da gibt es natürlich den Wunsch, dass die Erzieherin oder der Erzieher eben auch auf die eigenen Bedarf und auf das Kind gut eingeht, ja.
Frau Lingens, möchten Sie an der Stelle ergänzen? Also wie könnte denn eine Kita mit solchen Sorgen und solchen Ängsten zum Beispiel umgehen?
Ja, die Kita kann sich Zeit nehmen für neue Eltern. Die könnte sich Zeit nehmen. Also viele Kitas tun das ja auch, aber manchmal geht es auch ein bisschen unter im Arbeitsalltag. Gerade wenn, wie in den letzten Jahren, nur ganz wenige Plätze frei sind und ganz viele Eltern anfragen, dann kann es auch sein, dass dann mal die Zeitressourcen nicht so da sind, jedem die Kita zu zeigen, jedem sorgfältig zu erklären, wie gearbeitet wird, worauf Wert gelegt wird. Und viele Kitas haben auch so Sprechstunden für neue Eltern, wo sie sich dann Zeit nehmen können, auch auf die Fragen einzugehen. Auch das ist in den letzten Jahren vielleicht etwas zu kurz gekommen, auch durch die ganzen Lockdowns. Und die Kitas waren ja sehr damit beschäftigt, wie viel öffnen, wie viel schließen. Dann mussten sie zum Teil die Gruppen verändern, um öffnen zu dürfen oder andere Situationen verändern. Das hat natürlich dazu geführt, dass das, was eigentlich mal als Konzept vielleicht da war im Umgang mit Eltern, auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Und da ist es jetzt an der Zeit, dass das wieder hervorgeholt wird und wieder zur Regel wird. Also Kitas können schon sehr einladend für neue Eltern sein oder auch Angebote machen, also das Zeiten einrichten, wo mehrere neue Eltern kommen können und dann oder interessierte Eltern erstmal kommen können und dann auch gemeinsam Fragen gestellt werden können und Erklärungen abgegeben werden. Und es ist auch, das muss man schon sagen, es ist ja auch für die Familien eine große Umstellung, nicht? Und viele Eltern kennen ja auch die Berichte von anderen Eltern. Nicht, das geht mit der Eingewöhnung los. Nicht? So, wie verkraftet das Kind den Übergang in die Kita und wie viel Mühe gibt sich die Kita dann bei der Eingewöhnung? Wie individuell kann das sein? Wird auf das Kind wirklich gut eingegangen? Und ist auch die Zeit da? Und da muss ich jetzt sagen, ist auch der reale Fachkräftemangel, den wir gerade haben, ist auch eine Hürde. Also Eltern in der Eingewöhnung, die Dinge immer noch mal zu erklären. Also das, und vielleicht auch nicht nur auf Anfrage, sondern wirklich, wenn die Eltern dann mit dem Kind gehen, sich noch mal Zeit zu nehmen und ganz selbstverständlich noch mal auszutauschen, so eine kleine Reflexion zu machen. Wie war denn das heute mit der Eingewöhnung? Was war für Sie denn fremd und so weiter? Das würde auch sehr helfen. Und dann gibt es eben Kitas, die das tun und Kitas, die das weniger tun. Und das muss wieder fortgebildet werden. Und also das muss wieder selbstverständlich werden, dass das gut erklärt wird. Und ich möchte vielleicht noch einen ganz kleinen, das klingt jetzt überhaupt nicht konzeptionell und es ist sehr pragmatisch, aber es ist, glaube ich, in der Realität auch ein Grund, warum Familien nicht so in der Kita ankommen. Wenn eine Familie nämlich mehrere Kinder hat und die Mutter in Anführungsstrichen sowieso zu Hause ist, dann passiert es leichter, dass dann vielleicht nur das ältere Kind angemeldet wird, damit es zum Beispiel schon mal Deutsch lernt oder ein bisschen vorbereitet ist, wenn die Schule beginnt. Und wenn mehrere Kinder da sind, dass dann einfach ja die Anmeldung nicht so stringent verfolgt wird, weil die Mutter ja weiß, sie ist sowieso zu Hause. Und da greift dann wieder das, was Frau Lokander auch eben schon gesagt hat. Je höher die Beiträge sind, desto größer die Hürde für die Eltern, trotz hoher Beiträge ihre Kinder, wenn es denn sogar mehrere sind, in die Kita zu geben.
Ich denke auch, eine große Chance ist, wenn die Kita im Sozialraum vernetzt ist, wie es so schön im Fachjargon heißt. Ne? Also wenn die Kita zum Beispiel an die Kita ein Familienzentrum angeschlossen ist, wenn sie mit anderen Einrichtungen im Stadtteil oder am Ort kooperiert, wenn zum Beispiel Krabbelgruppen oder andere Angebote quasi, die schon der Kita vorgeschaltet sind, in der Kita oder in Kooperation mit der Kita stattfinden, so dass Eltern sehr früh schon die Räumlichkeiten kennenlernen, vielleicht schon die eine oder die andere Erzieherin oder den Erzieher kennenlernen, dann ist das eine Riesenchance, um Ängste und Hürden abzubauen, um Vertrauen aufzubauen, auch im Übrigen vielleicht auch seitens der Erzieherinnen und Erzieher schon Eltern kennenzulernen, die vielleicht jetzt auch nicht direkt vielleicht gegenüber denen vielleicht auch Vorbehalte bestehen, um solche Vorbehalte eben auch abzubauen. Also quasi schon der Kita-Einstieg beginnt meines Erachtens schon oder kann meines Erachtens schon viel, viel früher stattfinden, längst vor der Anmeldung durch solche niedrigschwelligen Angebote des gegenseitigen Kennenlernens.
Ich würde gerne noch mal ergänzen, also zu diesen pädagogischen Anforderungen, die ich ganz wichtig finde, kommen auch noch ein paar der Organisation und der Struktur. Frau Lokander hat ja eben schon gesagt, man muss das System Kita am eigenen Ort kennen, um zu wissen, was für Schritte man dann jetzt zu tun hat. Und da könnte noch aus meiner Sicht sehr viel mehr getan werden. Also zum Beispiel könnte es doch sein, dass die Anträge, die man stellen muss, auf einen Kita-Platz, auch in mehreren Sprachen übersetzt sind. Oder dass es mindestens Ausfüllhilfen gibt in mehreren Sprachen, auch digital.
Gibt es das bisher gar nicht?
Also unzureichend. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil Deutschland, also weil das ja in Deutschland immer an die Länder und Kommunen geknüpft ist. Und es gibt sicherlich irgendwo in Deutschland Kommunen, wo das schon sehr gut funktioniert und andere, wo das noch gar kein Thema ist. Und ich kann jetzt einfach mal sagen, hier in Berlin ist es so, dass man einen Antrag auf einen Kita-Gutschein stellen muss. Und dieser Antrag hat, glaube ich, 4 Seiten. Und davon sind die letzten 1,5 Seiten Erklärung, aber sehr eng beschrieben und auf Deutsch. Und der Antrag beginnt mit einer Dreiviertelseite, die man gar nicht selber ausfüllen darf, weil das Jugendamt sie dann ausfüllt. Und daran, also scheitern auch Familien, die gut gebildet sind. Also ich kenne eigentlich niemand, der nicht den ersten Versuch zerrissen hat und dann den Antrag nochmal schreibt oder der irgendwie sich damit vorsichtig befasst hat, bevor er da Eintragungen vornimmt, ja. Mhm. Weil das Formular einfach nicht leicht ist. Mhm. Und das sind so Sachen, da kann man natürlich sehr viel tun. Also ich meine, selbst die Finanzämter schaffen es, zu jedem Feld, was man elektronisch bei der Steuererklärung ausfüllen muss, darf, dass da Erklärhilfen aufploppen. Und auch sowas könnte man ja zur Regel machen und nicht zur guten Ausnahme. Aus meiner Sicht ist es nicht so eine große Hürde, auch solche Erläuterungen in mehreren Sprachen herauszugeben. Selbst wenn dann der Originalantrag irgendwo auf Deutsch ist, dann kann man doch irgendwie die Erläuterung wenigstens in den gängigsten Sprachen, die hier so gesprochen werden, ja, verbreiten. Das kann man ja analog machen, aber das kann man auch einfach digital machen. Das wäre überhaupt kein Ding aus meiner Sicht.
Ja, da sind wir auch direkt bei einer ganz strukturellen Hürde damit, ne? Also einfach eine sprachliche Hürde, die ja politisch oder eben strukturell gelöst werden könnte. Vorhin haben wir ja viel über individuelle vielleicht Hindernisse oder auch innere Barrieren gesprochen, sowohl bei den Eltern, aber vielleicht ja auch bei den Kitas und bei den ErzieherInnen. Gibt es da vielleicht auch noch einen Bedarf, ja, zu gucken, wie können wir tatsächlich inklusiver für benachteiligte Familien sein? Ob das jetzt Thema Klassismus, da hier auch der Hinweis, da haben wir schon eine ganze eigene Folge auch zu gemacht zum Thema Klassismus. Also ob das jetzt klassistisch benachteiligte Menschen sind oder eben Menschen mit Migrationshintergrund. Wie können wir das eigentlich schaffen, da auch nochmal die Hürden in der Kita, aber vielleicht auch in uns abzubauen, Frau Lukande oder Frau Lingen?
Ich fange einfach mal an. Also ich meine vielleicht nochmal gerade genau diese Hürde, wir können sie auch einfach als Rassismus oder Diskriminierung gewissermaßen auch benennen, wurde ja jetzt kürzlich auch tatsächlich mal nachgewiesen, dass vielleicht auch nochmal vorweg in einer Studie, die ich auch gerne hier nochmal benennen möchte, die über 18.000 Kitas angeschrieben haben oder 18.000 Mal Kitas angeschrieben haben, mal mit einem türkischen Namen, mal mit einem deutschen Namen und da wirklich nachweisen konnten, dass Schreiben oder E-Mails waren es, glaube ich, unterschiedlich häufig Rückmeldungen bekamen, unterschiedlich engagierte Rückmeldungen bekamen. Es gibt also tatsächlich auch bei der Entscheidungen der Kitas oder Zuweisungen durch die Kitas durchaus eine gewisse Diskriminierung gegenüber Eltern unterschiedlicher, zumindest ethnischer Herkunft. Das ist zumindest jetzt der Nachweis, der in dieser Studie erbracht wurde. Auch das ist sicherlich regional oder es ist regional unterschiedlich. Es ist abhängig von sehr vielen Faktoren. Aber genau da ist natürlich auch eine Stellschraube, an der gedreht werden muss, wie Sie richtigerweise sagen. Und das ist etwas, wo man in den Kitas anfangen muss, wo man die pädagogischen Fachkräfte, das Team für sensibilisieren muss, für aufmerksam machen muss. Solche Entscheidungen passieren ja häufig nicht bewusst und vor allem sind häufig nicht intendiert, sondern es sind viele andere Faktoren, die da mit reinspielen und mit in die Entscheidungen mitstehen. Vielleicht auch Ängste, vielleicht auch Unsicherheiten, vielleicht auch ganz pragmatische Gründe, die da mit reinspielen. Aber da gilt es natürlich ganz klar, den Finger in die Wunde zu legen und die Erzieherinnen und Erzieher für das Problem zu sensibilisieren.
Frau Lingert.
Ja, wir haben ja viele Kitas, die schon in Regionen sind, wo die Familien sehr gemischt sind. Und in diesen Kitas gibt es natürlich auch viel mehr Kenntnisse über den Umgang mit Diversität und über die verschiedenen Zugänge. Dort gelingt es schon sehr gut, Kinder mit Familienhintergründen, die sehr verschieden sind, aufzunehmen und damit umzugehen. Dann haben wir aber viele Regionen, die sehr homogen sind, wo zum Beispiel nicht so viele ausländische sprechende Kinder sind oder die homogen waren, bis jetzt eine Flüchtlingseinrichtung in das Wohngebiet kommt und alle zum ersten Mal damit konfrontiert sind, dass da jetzt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, anders Kinder mit anderen Kulturen und anderen Ansprüchen kommen. Und ich glaube, dass gerade in diesen Regionen, die relativ homogen sind, dass es da auch sehr wichtig ist, dieses Thema anzusprechen und aufzugreifen. Und ich begreife auch diesen Podcast als eine Möglichkeit, vielleicht eine kleine, aber dieses Thema wieder ins Bewusstsein zu holen und die Einrichtung darauf aufmerksam zu machen und auch die Träger, dass es ja eine Verpflichtung gibt, allen Kindern einen Platz anzubieten und dass natürlich sich die Einrichtungen und ihre Träger auch der Aufgabe stellen müssen, mit Diversität umzugehen und mit Heterogenität. Gleichzeitig trifft es auf eine Landschaft, in der es nicht ganz so einfach manchmal ist, diese Strukturen aufzubrechen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ich in den letzten Jahren viele Kinder aufgenommen habe, die Geschwisterkinder haben und ich gucke als Kita-Leitung, ich gehe jetzt mal in die Rolle der Kita-Leitung und gucke da, dass die Kinder, die neu kommen, ein bisschen zueinander passen, dass die Kinder, die schon da sind, vielleicht Spielgefährten haben, dass sich das soziale Gefüge gut ergänzt, also das Verhältnis Junge und Mädchen, die verschiedenen Altersgruppen, dass da immer Spielpartnerinnen sind. Dann habe ich natürlich, wenn ich mehrheitlich deutschsprachige Kinder jetzt schon habe und dann die Geschwisterkinder aufnehme, dann setzt sich das natürlich immer weiter fort. Und das ist gleichzeitig eine Hürde für diejenigen, für die Familien, die da noch nicht drin sind. Ja. Und wir haben noch eine zweite Gruppe von Einrichtungen. Ich will jetzt überhaupt keine Kitas irgendwie verunglimpfen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es von in den Strukturen vielleicht Ungleichheiten schon angelegt sind. Aus meiner Sicht haben wir noch eine zweite Gruppe von Kitas, die unterschiedlich verbreitet in Deutschland sind, aber zum Beispiel in Berlin auch sehr stark. Das sind sehr kleine Kitas, oft in Elterninitiative, die bestimmte Konzepte verfolgen oder die darauf angewiesen sind, dass die Eltern bestimmte Leistungen einbringen. Und natürlich suchen die sich auch dann Familien aus bei den Kindern, die neu kommen, die bereit sind, das auch mitzumachen. Oder sie sind auch darauf angewiesen, dass die neuen Eltern das mitmachen, sonst funktioniert ja ihr Konzept gar nicht, ja. Mhm. Und das kann natürlich auch eine strukturelle Hürde sein, wenn andere Kitas dann gar nicht in der Nähe sind.
Ja. Elterninitiativen oder sogenannte Kinderläden. Das heißt, da ist es ja oft wirklich auch Voraussetzung, mitzuarbeiten, also noch Zeit und Energie und zur Verfügung zu stellen über die eigene Arbeitszeit hinaus für die Kita. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich eine große Hürde. Frau Lokande.
Wenn wir über Ungleichheiten sprechen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht nur über die Zugänge sprechen, sondern was dann eben auch passiert. Und wir haben hier zum einen, oder was dann passiert, hier haben wir zum einen die Situation, dass Frau Lingens hat es ja gerade schon angedeutet, dass Kinder eben auch in unterschiedlichen Kitas landen. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch die Situation, dass Kinder, die eine andere Familiensprache als Deutsch zu Hause sprechen, überproportional eben auch in Kitas landen, wo die meisten anderen Kinder eine andere Familiensprache als Deutsch sprechen. Also manchmal nennt man das eben segregierte Kitas, nicht weil sie räumlich segregiert sind, häufig nicht, aber weil sie eben doch wiederum eine gewisse, ja, also überproportional viele Kinder da haben, die eben eine andere Familiensprache als Deutsch sprechen. So. Und das ist zunächst kein Problem, weil das nichts automatisch darüber aussagt, ob diese Kinder gut oder schlecht Deutsch lernen. Das ist, wissen wir aus Studien, das ist bislang nicht wirklich belegt, weil es ganz viel natürlich vom pädagogischen Konzept abhängt und davon, wie gut die pädagogischen Fachkräfte sind, alltagsintegriert eben Sprache eben auch zu vermitteln. Aber wir wissen inzwischen aus diversen Studien, dass tatsächlich die Prozessqualität, also tatsächlich die Interaktionsqualität in diesen Kitas häufig deutlich geringer ist, weil in diesen Kitas natürlich viele andere Herausforderungen noch zusammenkommen, die die Erzieherinnen, Erzieher, mit denen sie zusätzlich befasst sind und die sie noch als zusätzliche Aufgabe haben. Und wir haben jetzt in der vergangenen Zeit einige Programme gehabt, die gerade in diesen Kitas mehr Fachkräfte zugewiesen haben, also diesen Kitas mehr Möglichkeiten gegeben haben, mehr Personal eben auch einzustellen, also zum Beispiel das Sprachkitas-Programm, was im vergangenen Jahr dann erstmal vom Bund in die Verantwortung der Länder übergegangen ist, und wo eben jetzt auch fraglich ist, wie lange dieses Programm eben von den Ländern weiterfinanziert wird. Es sieht im Moment, ist für mich noch nicht ganz klar, ob das über dieses und die nächste Jahr hinaus überhaupt weiterfinanziert wird. Aber das sind zum Beispiel ganz schöne Programme, wo eben gerade solche Kitas besonders unterstützt und gefördert werden mit Personal, aber eben zusätzlich eben noch besonders Fortbildung gegeben werden, das Kita-Thema eben besonders gefördert wird im Umgang oder in der Unterstützung von sehr unterschiedlichen Familien, und wo es sicherlich notwendig wäre, solche Konzepte, ob es jetzt im Rahmen dieses Programms ist, aber zumindest vom Konzept her, diese Konzepte eben auch allen Kitas zur Verfügung zu stellen, um unsere diversen Kinder und Familien eben gleichermaßen unterstützen zu können.
Ja, wir haben eine Situation jetzt gerade, dass wir ein sehr erfolgreiches Programm auf Bundesebene hatten, nämlich das Sprachkitas-Programm, das greife ich mal auf. Und das ist zwar jetzt an die Länder übergegangen, die das sehr etwas unterschiedlich weiterführen oder auch gar nicht. Aber ich kann ganz klar sagen, bis Ende dieses Jahres sind die Mittel vorhanden aus Bundesmitteln. Und was im nächsten Jahr ist, steht in den Sternen. Also das Programm ist am 31.12.2024 beendet. Und das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, dass dieses Programm eigentlich vorm Ende stand. Es ist dann immer wieder doch in irgendeiner Form verlängert worden. Aber wir wissen aus dem Programm, dass einmal diese zusätzliche halbe Stelle, die Kitas haben, um eben Themen zur sprachlichen Bildung, zur Zusammenarbeit mit Familien, zur Gestaltung von Inklusion in der Kita, um diese Themen ins Team zu bringen, dass das eigentlich ein sehr erfolgreiches Modell war. Also die Kitas, die wir in diesem Projekt haben, haben viele sehr gute Beispiele dort entwickelt, haben auch ihre Konzepte angepasst. Und auch die Fachberatungen, die mit einer Gruppe von diesen Kitas arbeiten, haben sich ja ein enormes Fachwissen angeeignet. Und wir sind jetzt mal wieder an einem Punkt, wo das im Grunde alles verloren geht, wenn dann Ende Dezember sozusagen Schluss ist. Und es wird nicht gelingen, dieses gebündelte Know-how alles so in der Kita-Landschaft sozusagen fruchtbringend weiterzuführen, wenn wir da nicht auch weitere Möglichkeiten haben, auch auf Bundesebene.
Das heißt, da ist die Politik direkt in der Verantwortung auch zu sagen, so, das ist ein Programm, wir lassen das nicht immer wieder kurz vorm Auslaufen, die Leute denken so, ah, es geht vielleicht gar nicht weiter, sondern wir verstetigen das jetzt mal und wir machen es immer weiter, oder?
Ja, das wäre aus meiner Sicht sinnvoll, weil eine Stelle in der Kita für fachliche Themen wäre ja auch gleichzeitig nochmal eine Entwicklungsmöglichkeit für Erzieherinnen. Und da haben wir ja unheimlich wenig in diesem Berufsfeld, nicht? Also wenn ich das jetzt mit der Krankenpflege vergleiche, da kann man sich in sehr viele Gebiete spezialisieren und dann im Laufe des Berufslebens eben auch mal andere Erfahrungen machen oder sich neue Kenntnisse aneignen. Und in der Kita wir haben die Facherzieherin für Integration, wo man geringfügig dann auch mehr verdienen kann. Und das ist es. Oder man muss Leitung werden. Ja. Und viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten oder Spezialisierung gibt es da nicht im System. Es gibt natürlich mal die eine oder andere Kita oder den einen oder anderen Träger, der noch etwas schafft. Aber um unsere Fachkräfte im System zu halten, fände ich das einen ganz wichtigen Baustein. Ja, also wir haben jetzt flächendeckend zum Beispiel die Aufgabe, neue Fachkräfte in die Kita zu holen und zu halten, also die Praxisanleitung. Wir haben auch deutschlandweit den Trend, dass eben die Erzieherinnenausbildung sich von einer schulischen Ausbildung hin zu einer berufsbegleitenden verlagert, weil die Auszubildenden dann schon in der Praxis stehen, schon Geld verdienen, ja. Und da wäre es zum Beispiel genauso wichtig, auch solche Funktionen fest im System Kita zu etablieren. Und das könnte der Bund machen. Das Bundesqualitätsgesetz wird ja gerade wieder neu verhandelt zwischen Bund und Ländern. Also, dass das kommen soll, ist ja klar. Und dass das dann ja auch der Bund einen Einstieg hat in die Kita-Finanzierung, also einen Beitrag leistet zur Kita-Finanzierung, der könnte ja auch in solchen fachlichen Themen sein. Und also wir würden das sehr begrüßen.
Wie stehen Sie zum Thema Akademisierung der ErzieherInnen-Ausbildung?
Ja, das ist im Moment noch ein großes Fragezeichen, nicht? Weil das, also auf der einen Seite ist es sehr schön, weil die akademisch ausgebildeten Fachkräfte sehr viel Hintergrundwissen mitbringen in die Kita. Aber auf der anderen Seite finden sie für sich, für diesen akademischen Hintergrund, wenig Stellenprofile. Das führt dann dazu, dass sie nach ein paar Jahren aus diesem Arbeitsfeld oft wieder herausgehen. Und auch da gibt es noch keine guten Lösungsmöglichkeiten. Auch da müsste, glaube ich, noch viel mehr geguckt werden. Was sind da gute Möglichkeiten? Wo ist es gut einzusetzen, so dass es aber auch für die akademisch ausgebildeten Fachkräfte nicht nur eine Übergangslösung ist? Also es kommen ja einige ins System Kita, aber wir haben auch Erkenntnisse, dass diese das System nach 5 bis 7 Jahren zum Teil auch wieder verlassen, weil da keine, sie sehen da keine Aufstiegs- oder Anknüpfungsmöglichkeiten für sich oder zu wenige. Und wir hätten ja zum Beispiel die Fachberatung, wir haben auch die Leitungspositionen. Da muss man nur dazu sagen, dass das natürlich Positionen sind, die kann man nicht mit einem Studienabschluss einfach so ausfüllen. Auch da braucht es nochmal weitere Qualifizierung und weitere Erfahrung im Feld. Und das ist vielen Studienabgängerinnen nicht so klar.
Da sind wir schon auf einer ziemlich großen Ebene gelandet jetzt. Also vom kleinen individuellen Problemen und auch ja, Diskriminierungsformen, die da reflektiert und dann auch systematisch vielleicht durch Fachberatungen angegangen werden müssen, auf einer ganz großen Ebene, wo das gesamte System Kita eigentlich nochmal in Fragezeichen bekommt. Wie ist das denn eigentlich organisiert? Jetzt haben wir gerade auch schon viel darüber gesprochen. Mehr Fachkräfte zum Beispiel in Sprachkitas sind ja ein wichtiger Beitrag zu weniger Ungleichheit gleich im Kita-Alltag. Wie konkret arbeitet denn so eine Sprachkita oder was sind da die Mechanismen, die hier zum Tragen kommen, um auch wirklich ja, die Ungleichheit abzubauen und dafür zu sorgen, dass die Chancen besser verteilt sind, Frau Lukande?
Die Sprachkitas arbeiten ja tatsächlich an sehr unterschiedlichen Faktoren. Also der Fokus liegt natürlich darauf, dass eben alltagsintegriert, das heißt nicht eben durch zusätzliche Sprachförderangebote, sondern eben alltagsintegriert in der Gruppe Sprache eben vermittelt wird. Und das ist dann auch etwas, was alle Kinder lernen, unabhängig der eigenen Herkunft. Alle Kinder bekommen eben zusätzliches Angebot eben der Sprachförderung innerhalb der normalen Gruppenarbeit, im Gruppenalltag, sage ich einfach mal. Und damit einhergeht, und das finde ich eigentlich das Schöne auch an dem Programm, eben nochmal eine zusätzliche Fortbildung oder Weiterbildung des ErzieherInnen-Teams hinsichtlich einer Diversitätssensibelung. Es ist im Grunde auch eine Veränderung der Haltung in einem Kita-Team, was dann damit einhergeht, eben auch vielleicht Stärken von mehrsprachigen Kindern eben mit zu wertschätzen, dass es eben nicht nur eine Schwäche oder ein Defizit ist, mit einer anderen Familiensprache als Deutsch aufzuwachsen, sondern eben auch eine ganz klare Stärke sein kann. Es ist eine Veränderung des Mindsets, was quasi mit Angeboten eines solchen Programms einhergehen kann, sage ich einfach mal. Was mir einfach nochmal ein Punkt ist, wenn wir beim Thema Sprache oder Mehrsprachigkeit sind, ist, wir haben ja zu Beginn gesagt, Kitas haben die wichtige Aufgabe, die Kinder eben auch auf die Schule vorzubereiten. Dazu gehört eben auch die Sprachförderung, die damit einhergeht. Und wir haben auch festgestellt, dass gerade jene Kinder, die einen besonderen Bedarf an dieser Sprachförderung haben, häufig ja erst sehr spät oder gar nicht den Zugang zur Kindertagesbetreuung bekommen. Wir haben in 14 von 16 Bundesländern die Situation, dass vor der Einschulung oder eben eine Weile vorgelagert vor der Einschulung Sprachtests stattfinden, also dass die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder getestet werden. In 2 Bundesländern findet es meines Wissens nach gar nicht statt, in vielen Bundesländern erst kurz vor der Einschulung, in anderen Bundesländern 1,5 bis 2 Jahre vor der Einschulung, also wenn die Kinder etwa 4 Jahre alt sind. Wir haben also wirklich einen Flickenteppich. Wir haben auch sehr unterschiedliche Instrumente, die häufig auch nicht wirklich valide sind. Also da passiert im Moment auch viel, aber wir haben tatsächlich im Moment da ein Riesenproblem oder viele Dinge, die noch nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das heißt, dass wenn die Sprachstandserhebung sehr spät erst stattfindet, also erst kurz vor der Einschulung, bekommen diese Kinder, denen ein noch nicht ausreichend deutsche Sprachfähigkeiten attestiert werden, erst sehr spät das Angebot oder die Möglichkeit, eine solche Sprachförderung zu besuchen, weil häufig geht mit diesen Tests eben einher, dass den Kindern dann zum Beispiel eine Sprachförderung eben vor allem in einer Kita zugewiesen wird. Das also in Berlin ist es so, um mal das ganz konkret zu nennen, ein Kind wird mit 4,5 Jahren getestet und wenn die sprachlichen Fähigkeiten nicht ausreichen, wird das Kind, was bis dahin noch nicht eine Kita besucht, einer Kita zugewiesen, zumindest einen Halbtagsplatz zugewiesen. So, wenn das eben erst sehr spät stattfindet, kurz vor der Einschulung, ist es zu spät, um sprachliche Defizite aufzuholen. Deswegen wäre zu überlegen, das wäre ein Vorschlag, den ich gerne mal hier einbringen möchte, diskutieren möchte, zu überlegen, ob man diese Sprachstandserhebungen nicht deutlich früher stattfinden lassen könnte, als zum Beispiel schon mit 3 Jahren, sobald dies tatsächlich valide möglich ist, um dann Kindern, die einen erhöhten Sprachförderbedarf haben, frühzeitig einen Kita-Platz zuzuweisen. Denn solange wir die Situation haben, dass wir nicht ausreichend Kita-Plätze haben, und die Situation werden wir noch eine Weile haben, auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass jedes Kind einen Kita-Platz bekommt, aber solange wir diese Situation nicht haben, dass eben jene Kinder bevorzugt werden, die eben einen besonderen Bedarf haben an der Kita-Betreuung und die ganz besonders eben von der Kita-Betreuung profitieren würden.
Mhm. Ja, das klingt doch nach einer sehr naheliegenden Geschichte eigentlich, dass man möglichst früh guckt, um dann die reinzuholen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sprachkitas sind ein sehr gutes Beispiel, wo es eigentlich super gut funktioniert. Also tatsächlich auch so eine Selbstreflexion über eigene, ja, verinnerlichte Ismen, nenne ich es mal, also Diskriminierungsformen, die man vielleicht unbewusst auch in dem eigenen Alltag hat. Frau Lingens, haben Sie vielleicht auch noch Best-Practice-Beispiele aus Ihrer, ja, Arbeit mit den Kitas in Berlin? Wo funktioniert es besonders gut? Wo haben Kitas oder auch Träger gesagt, wir verändern jetzt was? Und wo hat sich dann auch was zum Besseren verändert?
Die Veränderungen sind in sehr vielfältigen, manchmal auch eher kleinen Maßnahmen. Das macht es ein bisschen schwierig, jetzt so mit 1-2 Schlagworten zu sagen, das hat sich verändert. Es ist in den letzten Jahren zum Beispiel sehr deutlich geworden, dass Kitas, die eben viele Kinder mit vielen familiären Problemen haben, das muss nicht immer die Sprache sein, dass diese Kitas noch viel mehr gefordert sind in der Arbeit mit den Familien. Und wenn sie dann sozusagen ein gutes Verhältnis zu den Familien hergestellt haben, dann ist es oft so, dass sie an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kommen, weil dort die Probleme in den Familien zum Teil sehr hoch sind. Das hat dazu geführt, dass der Ruf nach der Möglichkeit zur Kita-Sozialarbeit deutlich stärker geworden ist in den letzten Jahren. Also das Land Berlin hat jetzt ein Modellprojekt aufgelegt für Kita-Sozialarbeit, dass in jedem Bezirk mindestens 2 Kitas erstmal gefördert werden. Wir hatten jetzt die letzten Jahre auch Maßnahmen zur Kita-Sozialarbeit aus dem Bundesprogramm, was ja, wie gesagt, am 31.12.24 ausläuft. Und das gilt es natürlich, diese Maßnahmen also auf der einen Seite nochmal zu evaluieren und auf der anderen Seite aber auch zu verstetigen. Da geht es darum, wie erreiche ich die Familien, wie kann ich auch bei, ich sage jetzt mal, bei ganz normalen Erziehungsfragen, das Kind schreit viel, das Kind ist trotzig, das Kind widerspricht. Also die ganz normalen Entwicklungsphasen, die Kinder so durchlaufen, mit Eltern besprechen zu können und nochmal gucken zu können, Empfehlungen zu geben, wie kann ich mich auch verhalten in der Familie. Dazu gehört dann auch das Thema Grenzen setzen. Dazu gehört aber auch der Umgang mit Medien. Da gibt es auch sehr viel Beratungsbedarf bei Familien zum Teil. Oder auch, wir haben zum Beispiel viele Kitas, die haben jetzt so eine kleine, wir nennen das Bücherkoffer oder Medienkoffer, ist es zum Teil auch, die haben so kleine Ausleihkoffer eingerichtet, wo die Kinder selber aussuchen können, das Lieblingsbuch oder das Lieblingsspiel. Die Kita stellt dann so einen kleinen, wie soll ich sagen, kleine Materialsammlung zum Ausleihen zur Verfügung, ne? Und da können die Kinder selber sehen, welche Bücher oder Spiele da rein sollen oder auch mal, ja, Puppenspiel oder, ne, Tiere, je nachdem. Und können die sich für eine Woche oder zwei mit nach Hause nehmen zum Ausleihen. Das hat sehr, sehr gute Resonanz zum Beispiel gefunden, weil die Kinder dafür sorgen, dass ihre Familien das dann auch annehmen und dass in der Familie das dann auch gespielt wird. Also die sind da auch sehr selbstbewusst und sagen, mach mal, du musst mir jetzt das Buch vorlesen oder du musst jetzt, ich will jetzt das mal spielen, das ist so toll in der Kita, ich will euch das mal zeigen. Und dann passiert das in der Regel auch. Und sowas, was kommt sehr gut an in den Familien und bei den Eltern. Es bedarf aber auch viel Vorbereitung von Seiten der Kita. Ja. Das sind so kleine praktische Maßnahmen, die jetzt möglich sind. Und mit den Ressourcen, die da sind und die eben auch nicht wieder sozusagen ins Vergessen geraten sollten. Ja. Andere Kitas haben mit ganz anderen Dingen angefangen. Ja. Also andere Kitas haben zum Beispiel in ihrem Kita-Alltag ihre Essenssituationen angeguckt. Ja. Haben die so umgestaltet, dass da Gespräche mit den Kindern beim Essen jetzt zur Regel gehören. Ja, weil es gibt ja auch Untersuchungen, die leider aufzeigen, dass in der Kita viel zu wenig miteinander gesprochen wird, sondern viel zu viel in Anweisungen. Gib mir mal das, mach mal das, ne, so. Und um das aufzubrechen und um eben da auch die sprachliche Bildung gut zu leben, sind diese Kitas hingegangen und haben eben ihre Mittagsessenssituation als Sprachanlass genommen. Und haben auch geguckt, haben wir weitere Möglichkeiten, gute Sprachanlässe in der Kita zu schaffen. Das sind ja zum Beispiel auch die, ja, ich sag jetzt mal, die haben manchmal auch verschiedene Namen. Ich nenne sie jetzt mal Morgenkreise, ja, wo dann gemeinsam gesungen oder ein Buch vorgelesen oder auch mit den Kindern, also untereinander gesprochen wird. Was habt ihr so erlebt? Gibt's was Besonderes? Wie war das Wochenende? Also diese kleinen Sachen, da haben die Kitas auch sehr dran gearbeitet, um gute Möglichkeiten für diese Situationen zu finden. Und zu den Sprachtests möchte ich noch etwas sagen, was Frau Logande angeführt hat. Ja, das ist, ich verstehe diesen Wunsch sehr gut. Das Thema ist ja leider auch nicht neu. Das ist schon viele Jahre alt. Und bisher ist es immer so, diese Sprachtests sind im jüngeren Alter etwas schwierig, weil nicht so aussagekräftig. Also wir erleben das im Gesundheitsbereich, bei den Vorsorgeuntersuchungen. Da wird die ausführliche Befragung zur Sprache auch frühestens ab 3,5 gemacht, also eigentlich mit 4. Ja. Weil die Entwicklung der Kinder vorher so heterogen verläuft. Nicht? Die einen entwickeln sich eher motorisch und dann kommt die Sprache danach. Die anderen entwickeln sich sofort eher sprachlich und das Motorische zieht danach. Oder das kann man nicht so, da gibt es keine Regel für. Ja, das Aufwachsen verläuft nicht so linear, sondern das ist einfach so in der Entwicklungsbiografie eines Kindes. Und das ist auch alles gut und richtig, aber das macht es natürlich schwer, sogenannte Sprachtests sehr früh anzusetzen. Und das war bisher der Hintergrund, warum in vielen Bundesländern die relativ spät dann erst erfolgen können, weil es sind ja auch, wie soll ich sagen, Erzieherinnen sind ja auch keine Ärztinnen und auch diejenigen, die Sprachtests machen, das müssen ja Tests sein, die auf der anderen Seite auch relativ einfach sind und doch aussagekräftig. Und das ist so ein bisschen noch eine Hürde. Das Land Berlin ist gerade dabei. Wir haben es seit vielen Jahren auch gesetzlich verankert. Das nennt sich Vorziehen der Schulpflicht. Also für Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, ne? Und damit die dann vor der Einschulung Deutsch lernen, wird praktisch die Schulpflicht vorgezogen und die werden zu einem Sprachtest aufgefordert. Und dann, wenn dann festgestellt ist, da ist Förderbedarf, dann wird das Schulamt verpflichtet, ihnen einen Platz in einer Kita oder eine andere Sprachmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das funktioniert eben in der Praxis leider gar nicht. Und ich begrüße das sehr, dass die jetzt hier Regierung also das nochmal aufgegriffen hat unter dem Stichwort Kita-Chancenjahr und sich nochmal die ganzen Regularien anguckt. Wie können wir das effektiver gestalten? Wie können wir das so gestalten, dass die Kinder auch wirklich vor der Schule möglichst in der Kita ankommen? Und dort wird jetzt praktisch auch das ganze Verfahren etwas vorverlegt, aber da ist es dann ein halbes Jahr. Ich glaube, dass dieses halbe Jahr trotzdem sehr effektiv ist, weil die Kinder dann zu einem Zeitpunkt getestet werden, wo sie dann überhaupt noch eine Chance auf einen Kita-Platz haben. Also wo sie dann im Januar, Februar kriegen sie dann ihren Bescheid zukünftig, dass sie eben Sprachförderung benötigen. Und dann haben sie die Chance auf einen Kita-Platz, weil ja zum Sommer so viele Kinder wechseln in die Schule. Und dann kommen sie mit in diesen großen Schwung, wo viele Plätze frei sind und wo sie überhaupt Chancen haben. Bisher war das leider so, dass die dann oft im Herbst erst ihren Bescheid bekommen haben und dann sind die Kita-Plätze vergeben. Und das soll sich nun ändern mit dem neuen Gesetz. Und gleichzeitig arbeiten wir auch daran, dass noch früher angesetzt wird.
Frau Lingens, ich gebe Ihnen zu 100% recht. Genau, also es ist richtig, dass halt je jünger die Kinder sind, die Sprachstandstests als solche natürlich schwierig sind durchzuführen, nicht gut funktionieren. Entwicklung ist individuell sehr unterschiedlich und so ist es einfach bei Kindern und bei uns Menschen. Das ist auch gut und das ist richtig so. Gerade aber auch im frühkindlichen Bereich gibt es ja ein sehr breites Portfolio an Methoden, um Sprache eben auch gut zu erheben. Dazu gehört ja, je früher man in die Entwicklung geht, desto mehr wird ja auch beobachtet. Desto mehr gibt es ja auch Möglichkeiten über Beobachtung, eben auch Informationen über die Entwicklung zu erheben. Und ich finde, dass Wies Berlin macht vom Zeitpunkt her und vom Verfahren her eigentlich sehr gut, dass quasi alle Kinder, im Moment ist es ja mit 4,5, wenn ich sie richtig verstanden habe, wird es demnächst eben leicht vorgelagert, früher gelagert, im Rahmen der schulischen Eingangsuntersuchung, Schuleingangsuntersuchung, die Kinder eben schon so ihre sprachlichen Fähigkeiten hin überprüft werden und dann eben dadurch eben einen Kita-Platz bekommen. Das ist nicht in allen Bundesländern so. Und das ist eben mein Anliegen zu sagen, wir brauchen mehr Länder, die es machen wie Berlin oder vielleicht gucken, wie weit es weiter vor ausgereizt werden kann, der Zeitraum, damit eben jene Kinder, die es wirklich brauchen, Zugang bekommen zur Kindertagesbetreuung, einen Kita-Platz wirklich bekommen und nicht die Letzten sind, die vor der Einschulung überhaupt einen Kita-Platz bekommen, sondern dass gerade jene Kinder in Zeiten, wo es halt eben mehr Nachfrage als Angebot gibt, damit gerade jene Kinder, die von der Kindertagesbetreuung profitieren, wirklich Zugang zur Betreuung bekommen und zu den Bildungsangeboten in der Kita bekommen. Und ich denke, dass eben die Sprachstandserhebungen ein entscheidender Hebel sein können und dass wir diesen Hebel nochmal stärker ausreizen müssen. Es muss methodisch gut gemacht sein, deutlich besser, als es jetzt häufig gemacht ist. Es muss alle Kinder betreffen, eben nicht nur jene Kinder mit einer anderen Familiensprache als Deutsch, aber alle Kinder müssen diese Möglichkeit haben und dadurch eben die Möglichkeit haben, sprachliche Bildungsangebote in der Kita zu bekommen.
Ja, ich kann noch ergänzen, dass dieses Konzept von dem Kita-Chancenjahr auch dieses Thema sieht und aufgegriffen hat. Und das Ziel ist es, dass, weiß nicht, ob 2025 schon klappt, aber spätestens zu 2026 auch alle Kinder zu ihrem dritten Geburtstag, wenn sie denn noch nicht in der Kita sind, den Kita-Gutschein zugesendet bekommen. Also das ist jetzt die Berliner Variante, die geplant ist. aber die ist noch in Arbeit, weil die auch viele rechtliche Hürden hat. Denn der Kita-Platz ist ja eine Sozialleistung, die Familien zusteht. Und wie man die so gestaltet, ohne dass ein Antrag gestellt werden muss, sondern dass man das einfach zusenden kann. Da sitzen gerade die Juristinnen und Juristen zusammen und versuchen, das so hinzubekommen. Und auch der Datenschutz ist da sehr schwierig, weil es erfordert ja einen Abgleich des Melderegisters mit dem Abgleich von Kindern, die eine Kita besuchen. Und da wird auch noch geguckt, wie man das gestaltet, ne? Aber es ist auf dem Weg und es gehört zu dem Konzept dazu. Und ich würde das sehr, sehr begrüßen, weil es einfach, glaube ich, die Kinder leichter in die Kita holt.
Das ist doch eine sehr konkrete, gute Idee, die wir mitnehmen können. Frau Lingens, Frau Lokande, ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch 3 Stunden weiterreden, weil es ja wirklich ein Thema ist, also die Ungleichheit in Kitas und wie eben schon beim Zugang die Ungleichheit auch losgeht, das so viele verschiedene Ebenen betrifft. Die individuelle Ebene, die Ebene des Fachpersonals, der Träger, die kommunale Ebene, die Politik, die gesellschaftliche Ebene. Also da ist noch viel Potenzial der Verbesserung, habe ich rausgehört. Und ich habe aber auch schon viele gute Ideen mitgenommen. Also, dass wir mehr Fachkräfte brauchen und auch Kita-Sozialarbeit fand ich einen sehr guten Punkt. Sprich, einfach auch mehr Geld in diesem ganzen Bereich. Dann die bessere Verankerung im Sozialraum, Abbau struktureller Hürden wie diese Sprachhürden beim Antragschreiben und natürlich Antirassismus, also Antirassismus und Inklusion in den Kita-Teams auch durch Weiterbildungen zu fördern und da überhaupt ein Bewusstsein für zu schaffen. Das sind ganz konkrete Punkte, die wir, glaube ich, aus dem heutigen Gespräch schon mal mitnehmen und ja hoffentlich weiter Verbreitung schenken können. Vielen, vielen Dank für diese ja sehr praktischen Einblicke, Frau Lingens, und vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Forschung auch, die das Ganze nochmal untermauert. Frau Lokande.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Die wurde konzipiert von Nicole Tappert von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und von Janis Hesterberg vom Projekt Demokratie stärken, Vielfalt gestalten beim AWO-Bundesverband. Die Redaktion dieser Folge hatte Cosima Schmidt. Die Produktion liegt bei ASK Berlin und im Mikrofon war Katrin Rönicke. Wenn ihr diesen Podcast spannend findet, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn anderen weiterempfehlt. KollegInnen, Freunden, Bekannten und wenn ihr ihn auch, wo ihr könnt, positiv bewertet. Das hilft anderen dabei, ihn zu finden. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Und das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der 6 Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Und diese sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.